Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
So.
So, wir sind schon wieder da.
Ja, Urlaub war geil. Erste Arbeitswoche, volle Arbeitswoche war auch richtig geil. Weltgeschehen auch richtig geil. Alles geil.
Ja, ist, wenn das hier, ich finde es immer so geil, dass wenn Leute im Podcast sagen, wenn das hier ausgestrahlt wird, so als wäre es immer noch so Fernsehen oder Radio.
Ja, und wenn sie, aber währenddessen sagen, wir sind ja live.
Ja, ist dann Trump schon Präsident? Ja. Ja, sicher. Ja, ja, klar.
Weiß ich nicht, wann ist denn die Amtseinführung?
Ja, doch, irgendwann um den 20. Nee, ist dann noch nächste Woche.
Noch lange nicht. Da haben wir noch Zeit, da kann noch so viel passieren.
Das ist auch immer so schwierig, ne, mit dieser fiktiven Zeit. Das ist so, muss man sich ganz
schön. Vor allem, was richtig krass ist, ich habe heute gehört, dass in Facebook und in Meta, also in allen Meta-Plattformen, werden die unabhängigen Beobachter abgeschafft. Also die dafür da sind, Hate Speech, Mobbing und sowas alles zu unterbinden, die werden jetzt alle rausgeschmissen.
Ja, das finde ich geil, dass sie sich jetzt Twitter, also X, als Vorbild nehmen, genau. Weil die machen das ja auch so. Und ich weiß auch nicht, es ist, also, und das sind wirklich so Vorboten, wo ich denke, holy shit, das ist jetzt wirklich das, was an Trump, glaube ich, schlimm wird. Weil sie jetzt alle so, glaube ich, schon richtig einen Stift in der Hose haben und schon mal so vorsorglich so Sachen machen, die ihm gefallen. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Mark Zuckerberg hat Dana White irgendwie in den, nicht Aufsichtsrat, aber irgend so einen Beirat von Meta berufen. Dana White, das ist der Typ, der die UFC erfunden hat.
Stimmt.
Und der halt so ein krasser Trump-Supporter ist, wo man sich denkt, Alter, was genau ist dessen Qualifikation? Also ich meine, der hat da ein krasses Business aufgebaut und so, alles gut. Und manchmal gucke ich mir auch so UFC-Kämpfe an und so, alles schön und gut, aber irgendwie, warum der Typ? Also ich.
Ja. Aber ist sowieso eher so ein Pop. Also für mich kommt das mir vor, dass Trump gerade um sich herum so ein Pop-Ensemble aufstellt. So als nächstes, also da ist ja, der macht das sowieso schon. Also der Undertaker supportet ihn aus der WWE. Also es ist halt wirklich hier Hulk Hogan wird wahrscheinlich Familienminister oder Sportminister und dann gibt es ab der vierten Klasse gibt es dann schon Testosteron for free. Damit alle gleich richtig schön aufbauen.
Ich finde es auch so krass. Ich finde, es ist, also wenn man es nicht besser wüsste, dann würde man sagen, das ist doch, der baut sich da gerade, das ist wie so ein schräger Science-Fiction-Film, weißt du, wo so crazy Typen irgendwie das Land regieren und halt irgendwie machen, was sie wollen.
Ja.
Und alle Menschen laufen nur so wie so Roboter.
Als nächstes begnadet der P. Diddy, der wird dann Familienminister. Ja, sei es bitter.
Frauenbeauftragter wird er.
Kinder- und Jugendschutzbund.
Ey, also es ist wirklich.
Ja, ist schwierig. Alles ganz schwierig ist das.
Ja, gut.
Aber hey, deswegen tauchen wir wieder ab in ein fantastisches Jahr 1985. Da war ich 14. Da war ich bedingt geschäftsfähig.
Mhm.
Und du warst 9.
Ja, oder 10, je nachdem.
Je nachdem, ja. Ich war 14 oder 15.
Ja.
Je nachdem.
Ja.
So, wir starten direkt rein, weil wir sind ja im Speed-Modus. Wir wollen ja heute versuchen, die Folge unter 9 Minuten zu machen.
Ja, ich habe eben schon gesehen, du hast in WhatsApp sehr vollmundige Versprechungen gemacht, wann du, bereit bist.
Ja.
Ja, lass los.
Wir fangen einfach direkt an, wir starten direkt rein. Der Vogel mit dem bei weitem Abstand besten Namen wurde 1985 der Vogel des Jahres, der Neuntöter. Außerdem wird dieser Vogel auch noch rotrückiger Würger genannt, sodass er auch den zweitcoolsten Vogelnamen hat. Ebenfalls 1985 führte die Schweiz Autobahngebühr für Pkw ein und Christian war der beliebteste Jungenname, wahrscheinlich Christian Lindner. Während Julia bei den Mädchen dominierte, aber ist noch ein kleines bisschen mehr in 1985 passiert. So.
Dieser Vogelname, das könnte auch.
Vogelname finde ich richtig geil.
Das könnte auch ein Pokémon sein.
Rotrückiger Bürger finde ich geil.
Ja.
Es könnte auch der Name eines Killers sein, der sich immer selber auspeitscht. Der rotrückige Bürger aus Rotenburgsort. Oder noch besser, der rotrückige Bürger aus Rotenburg an der Wümme.
Ja.
So. Mit einem deutlichen Vorsprung von über 3,5 Millionen Zuschauern auf den zweitplatzierten Film Männer erklomm Otto der Film die Spitzenposition in den deutschen Kinos. Insgesamt wollten 8,776 Millionen Menschen sehen, wie sich Otto bei einem Kredithai 5000 Mark leiht und liest dabei nicht das Kleingedruckte, weil das schlecht für die Augen ist. Und wie es schließlich durch unzählige absurde Ereignisse zur Vernichtung eines Flugzeugträgers kommt. Wem das alles zu blöd war, konnte sich noch mit Rambo 2, Beverly Hills Cop oder Ghostbusters im Kino vergnügen. Wer es allerdings ähnlich blöd, aber viel stumpfer haben wollte, für den war der eilig rausgeballerte zweite Teil von Police Academy auch am Start. Okay, wir sind ganz ehrlich, das sind alles Schwachsinnsfilme.
Ja, ich habe aber gerade, als du das so vorgelesen hast, überlegt, war das halt so der Zeitgeist? Also war halt Mitte der 80er, war da halt einfach so, du hattest keine Sorgen, weißt du, keiner hat sich Gedanken über Klimawandel gemacht, jeder ist irgendwie in Amerika mit einem 8-Liter-Hubraum Karre durch die Gegend gefahren, man hat Sachen rausgebracht, es wurde einfach krass viel konsumiert.
Ich glaube, wobei, das stimmt nicht ganz. Ich finde zwei Filme von denen, die hier genannt worden sind, echt gut. Beverly Hills Cop finde ich halt richtig gut. Da war Eddie, das war, ist einer der besten Eddie Murphy-Filme, finde ich, neben Die Glücksritter. Und Ghostbusters fand ich halt auch richtig geil. Der erste Ghostbusters war, ist ein Klassiker.
Ja, kann
der
ich.
Der ist auf einer Stufe mit Der Pate.
Nein, Alter.
Klar. Ghostbusters? Hä? Schon. Nein, okay, vielleicht nicht Der Pate. Aber zumindest die 12 Gebote sind genauso gut wie Ghostbusters.
Ben Hur ist genauso gut. Ja,
Ben Hur ist auch da.
Nee, ja, also ist bestimmt ein lustiger Film. Ich kann mich gar nicht erinnern.
Aber den du hast jemals ihn nicht gesehen.
Nee, ich glaube.
Genau,
ich
das ist das Problem. Also Ghostbusters, der erste Ghostbusters ist halt wirklich ein richtig lustiger Film, weil aber auch sehr, sehr geile Schauspieler, also humorvolle Schauspieler dabei waren einfach.
Ja.
Also Dan Aykroyd war dabei, dann John Belushi. Also da waren schon geile Leute bei. Und das war halt, die haben halt schon geile Special Effects dabei gehabt. Also war halt einfach so.
Ja, alles.
Und Beverly Hills Cop auch gut.
Würde ich alles unterschreiben. Ich muss aber sagen, ich habe, also das war so eine Zeit, wo ich auch wirklich Otto richtig lustig fand.
Ja, ich auch.
Ich kann mich erinnern, dass ich diesen ersten Otto-Film, ich habe mich weggeschmissen. Da gibt's auch diese eine Szene, wo er bei diesen superreichen Dudes da irgendwie im Haus ist und die eine Tante immer so einschläfern will und so ein Lied mit Schafen
singt. Ja, genau, Schaf. Harald, der Schaf. Ja, das war sehr, ja, das. Ja, fand ich auch sehr lustig. Ich fand auch die Show, gab es ja auch immer. Es gab ja eine Otto-Show. Und lustig finde ich eigentlich auch, dass Otto wird ja neben Loriot als einer der prägendsten Comedians in Deutschland bezeichnet und hat auch schon hier, was weiß ich, Lebenswerk, bla 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 und so. Aber dann kommt immer so im zweiten Satz so, naja, aber die ersten Sachen von Otto waren auch echt schwierig. So, weil er halt schon sehr zeitgemäß natürlich aus heutiger Perspektive sehr viele Grenzen überschritten.
Ja, klar, aber das hat damals jeder, der Comedy gemacht hat. Wir haben an Silvester, war ja Axel hier, guter Freund von mir, und wir haben uns so Ausschnitte angeguckt aus diesen beiden Stand-Up-Programmen, die auch Eddie Murphy damals mal gemacht hat. Raw und Delirium hieß es, oder Delirium? Ja, irgendwie so. Alter, da haut er Sachen raus, ne? So, also das könntest du heute nicht mal ansatzweise.
Das Krasseste aus der Zeit, was ich gesehen habe seit langem, ist Frank Elstner, die Grande Dame der Samstagabendunterhaltung. Roberto Blanco kommt bei Wetten, das kommt der auf die Couch und die labern bla 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 und dann sagt Frank Elstner auf einmal zu ihm, so setz dich hin, sonst musst du zurück im Busch.
Ja,
ey, so sagt. Wo ich denke so, okay, krass, ZDF, Samstagabendshow, let's go.
Ja, aber das war damals so. Also, du, ja, das war einfach, also die Zeit war eine andere. Und ja, klar, also gerade in der Comedy haben die natürlich super viele Sachen dann auch so überzeichnet. Und es gibt ja auch Interviews zum Beispiel mit Bully Herbig, der gesagt hat, ne, bestimmte Sachen, die die damals gemacht haben, das könntest du so nie im Leben heutzutage wieder bringen. Also, weil das würde dir zu Recht wahrscheinlich in vielen Fällen auch einfach um die Ohren gehauen werden.
Ja, die ganzen kulturellen Aneignungen, wenn sie irgendwelche länderspezifischen Imitate machen.
Ja. Aber Otto, also ich hatte damals, ich war richtiger Fan, so ich hatte Otto Langspielplatten.
Ja, dich
wo,
auch.
Wo halt so Live-Mitschnitte, ich habe mich weggeschmissen.
Ey, und ich war einmal im Konzert bei Otto. Also was heißt Konzert, aber in so einer Show durfte ich einmal mit meinem Papa hin, das war cool.
Ja.
Ich habe Otto noch live gesehen.
Geil.
Ja. So, Musik. Mit The White Boys ging es direkt rein in 1985, bevor sich kurioserweise erst am 7. Januar der Weihnachtsklassiker Do They Know It's Christmas auf Platz 1 schob. Im März kam es dann zu einem der größten Sakrilege in der Popmusikgeschichte. Shout von Tears for Fears wurde von You're My Heart, You're My Soul von Platz 1 verdrängt. Der 1985 war auch das Jahr, ab dem Deutschland für lange Zeit im akustischen Würgegriff dieses Musikduos zappeln und leiden sollte. Also, fangen wir mal an. The Wild Boys, würde ich jetzt mal sagen, Duran Duran. Weil mir fällt kein anderer Song ein, der Wild Boys hieß. Es könnte auch die Zeit gewesen sein.
Ja, kann sein, aber irgendwie ist mir so, als war das jemand anders.
Also ich glaube, es ist Duran Duran. Do They Know It's Christmas, ganz klar. Der zweiterfolgreichste Charity-Song der Welt. Der vierterfolgreichste Charity-Song der Welt. Von hier den englischen Band Aid-Leuten.
Ja.
Shout, Tears for Fears, Weltklassiker. Also auch ein richtig geiles Lied. Liebe ich. Ich fand Tears for Fears sowieso richtig gut damals. You're My Heart, You're My Soul. Ich kann von mir mit absoluter Überzeugung sagen, dass ich Modern Talking schon immer abscheulich fand.
Ja, ich auch.
Es gab nicht einmal eine Zeit, wo ich gesagt habe, so, oh, das ist aber ein cooles Lied.
Ja, das ist bei mir auch so. Trotzdem kann ich, also muss man, finde ich, irgendwo auch den Erfolg anerkennen, den Dieter Bohlen so als Produzent hatte. Also was das angeht, ist er schon ein genialer Typ. Der hat halt auch für andere Leute ja Songs geschrieben und produziert.
Klar, aber also das will ich ihm gar nicht absprechen. Aber ich finde halt, dass Modern Talking ist eine Beleidigung für die Ohren.
Ja, alles daran ist Mist.
Also wirklich alles.
Ja.
Und warte mal, irgendjemand hat den so beleidigt, dass er ihn verklagt hat. Irgendjemand hat den genannt, und ich zitiere nur, braun gebrannte Sanges. Und dann kam ein Wort, was man heute nicht mehr sagen darf.
Okay. Es gibt ein lustiges, kann sich noch an die Zeit erinnern, wo Stefan Raab immer diese Rabi-Grammel gemacht hat.
Ja. Also,
es gibt zwei legendäre, finde ich. Eins, was er für Brisco Schneider gemacht hat, wo er hinten diese Hose anhat, wo er dann seinen Arsch rausguckt.
Ja.
Und das für Dieter Bohlen ist auch lustig, weil der Text ist einfach so geil.
Also das stimmt gar nicht, was ich gesagt habe. Das war, warte mal, ich will jetzt, weil ich musste das gerade googeln, weil ich das damals echt lustig fand. Heute finde ich das natürlich ganz schrecklich. Da Modern Talking zu beleidigen, war damals Volkssport und garantierte billigen Applaus. Den holten sich kurz nach der. Nee, das ist das nicht. Ich will das jetzt wissen. Da. Oh, das war sogar im Musikexpress. Der Musikexpress hat damals geschrieben, 1960 ein Kritiker der Zeitschrift Musikexpress, Thomas Anders, den Sänger der viel geschmähten Modern Talking, beschimpfte er als höhensonnengegerbte Sangeschwuchtel und Schößhündchen an der güldenen Kette seiner Frau Nora.
Okay.
Ja.
Ja, da hätte ich auch mal den Medienanwalt gefragt, ob das
okay ist. Ja. Also das war damals, das war ein richtig krasser Eklat und da gab es auch richtig Stress.
Ja, naja, das kann ich mir vorstellen.
Und es war halt wirklich so, dass Leute, also steht hier auch, Bild und Bravo sozusagen kämpften für Thomas Anders, für ihr Modern Talking.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja.
Aber du hast recht, also natürlich, Dieter Bohlen, einer der krassesten Produzenten, glaube ich, in Deutschland, der auch wirklich alles und ganz viel produziert hat. Aber Modern Talking, ich kam aber auch mit Thomas Anders nicht klar, ich muss es einfach sagen.
Ja, also ich kam mir nichts von dem klar. Und was ich eben noch sagen wollte, was mich bis heute am allermeisten nervt, ist, dass sie ja dann gefühlt von jedem Song dann hinterher nochmal so 10 Remixe gemacht haben. Weißt du, es gab ja dann hier auch dieses, hat ja nicht sogar einmal mit Capital Bra so ein Remake gemacht von Sherry Sherry Lady oder irgendwie so ein Quatsch. Also, dass sie dann diese 5 Songs, die sie da so als Evergreens hatten, immer nochmal 8-mal hinterher neu verwurstet haben, das hat auch richtig genervt.
Ah, das weiß ich leider nicht. Aber also wie gesagt, ich habe die gar nicht verfolgt.
Aber man muss sagen, es sind halt auch, wenn man sich die Reihe der Ex-Frauen oder Ex-Freundinnen von Dieter Bohlen anguckt, der hat auch schon ein paar legendäre Medienphänomene hervorgebracht.
Ja klar, Nadel ja, Verona, das Beste, Verona, dann
Estefania,
genau. Und dann weiß ich gar nicht
mehr. Das waren so die wichtigsten.
Und jetzt eine neue.
Ja, naja.
So, aber mit Musik geht's noch weiter. Immerhin wurde dieser Song dann von einem noch extremeren Ohrwurm verdrängt. Life is Life von Opus.
Oh.
Das fand ich ganz schlimm. Bevor 1985 mit Maria Magdalena von Sandra, hatte ich einen Crush, obwohl die so eine riesen Nase hatte, Take on Me von Aha, sehr geil, weil geilstes Video ever in diesem gezeichneten Stil. Und auch Klassiker We Don't Need Another Hero von Tina Turner.
Ja.
Das war schon geil. Also musiktechnisch war die Zeit echt geil.
Ja, klar. So 85 bis 95 ist eine krasse Zeit gewesen.
Musik. Da gab es auch tatsächlich in jeder Genre-Richtung, meiner Meinung nach, gab es so richtig krasse, geile Sachen. Weil ich weiß noch, dass ganz viele aus meinem Freundeskreis haben sich damals für ein Genre entschieden. Und haben gesagt, so, ich höre jetzt Punkrock. So, oder ich höre Heavy Metal oder ich höre R&B, Rap oder so. Und ich war aber so, ich fand halt aus allen Bereichen Sachen geil und konnte mich nicht entscheiden. Deswegen habe ich gesagt, ich höre alles. Hm. Und damit warst du halt der komplett Arsch. Aber das war die Arschpositionierung vor dem Herrn. Wie, du hörst alles? Ja, ich höre alles. Nee, darfst du aber nicht. Du musst dich entscheiden, was willst du sein? Ich so, nee, will ich nicht. Ich finde alles cool. Naja.
Ja, bei mir hat es noch ein bisschen gedauert. So, ich glaube, so 87 oder so ging das bei mir los. Da bin ich dann ja auf so eine Hip-Hop-Schiene umgeschwenkt und habe wirklich 10 Jahre fast oder so nur Hip-Hop gehört. Also, ja, ich gehörte eher zu dieser, für mich gibt's nichts anderes, Fraktion.
Ah, okay. Bei mir war es dann so, dass irgendwas ein bisschen dominanter war. Das hing aber eher damit zusammen, aus welcher Ecke gerade so die Musik kam, auf die ich Bock hatte. Aber es war halt nicht so, dass ich mich auf eins konzentrieren wollte.
Naja, gut. Dank unseres Premium-Partners Spotify kann man das ja heutzutage alles nochmal nachhören. Ganz das stressfrei. Stimmt.
Ich habe auch fast ganz viele Playlisten aus dem 80er-Bereich. So Playlist Rock, Playlist Pop, Playlist Rap, Playlist blablabla. Ja. Ich mag das sehr. So, am 31. März 1985 schrieb die World Wrestling Federation, WWF, Geschichte. Im New Yorker Madison Square Garden fand das allererste WrestleMania statt. Ein Event, das die Grenzen des Sports und der Unterhaltung sprengte. Mit über 19.000 Fans vor Ort und rund 1 Million Zuschauer via Closed Circuit TV war es weit mehr als nur ein Wrestling-Turnier. Vince McMahon, der Chef der WWF, setzte auf eine spektakuläre Mischung aus Wrestling-Stars und Promis. Hulk Hogan, Mr. T, Cyndi Lauper und Muhammad Ali gaben sich die Ehre. Der Hauptkampf, ein Tag-Team-Match mit Hulk Hogan und Mr. T gegen Rowdy Roddy Piper und Paul Orndorff, sorgten für einen gigantischen Hype. Als Gast-Referee war Muhammad Ali am Start.
Ah, ja, das ist jetzt natürlich voll dein Thema.
Klar.
Ich kann dazu gar nichts sagen, weil außer Hulk Hogan und Mr. T und Cyndi Lauper kenne ich und Muhammad Ali kenne ich keinen einzigen Namen, den du da gerade aufgezählt hast.
Doch, ich bin ja bekennender Wrestling-Fan. Also seitdem ich 7 oder so bin, da habe ich das erste Mal Wrestling gesehen.
Auf der Kirmes.
Auf der Kirmes, genau. Aber tatsächlich, das hat mich schon immer fasziniert. Und selbst heute gucke ich das teilweise sehr gerne, weil ich finde es halt cooler. Zwischendurch war ich mehr so auf Boxen fixiert, aber ich finde halt ich mag die Charaktere, die Storylines und so. Also ich finde das schon cool. Und ich bin auch ein Verfechter davon, dass Leute, die sagen, das ist kein Sport, die haben halt einfach keine Ahnung. Weil ja, es sind geskriptete Sachen. Also zumindest Anfang und Ende sind klar. Aber ich finde halt, was sportliche Leistung angeht, sind die halt schon krass. Weil wenn da so aus 2 Meter Höhe 140 Kilo auf dich rauf springen, scheißegal, wie sehr der versucht, seine 140 Kilo nicht auf dich raufklatschen zu lassen. Das funktioniert nicht. Also solche Geschichten und so. Also und halt diese Choreografie so perfekt einstudiert zu haben, das ist für mich schon Sport.
Ja, also ja, das würde ich auch so sehen. Ich frage mich immer, wann machen die das? Also die müssen ja eigentlich so voll im Geheimen diese ganzen Shows immer ziemlich ausführlich proben, oder?
Weil sonst tatsächlich ist es so, dass die Kämpfe, also das Ende ist klar, also wer gegeneinander kämpft und das Ende ist klar. Also so wirkt es und das ist das, was man halt auch aus den ganzen Dokumentationen sieht und so. Das Ende ist klar, aber sozusagen, wie es zum Ende kommt, ist halt, wie nennt man das? Improvisation. So, und die arbeiten halt auch ganz viel, das siehst du immer, klatschen sich auf die Schulter, klatschen sich auf die Brust, also so, die geben sich schon so Tipps, Tricks, also Tipps, was sie jetzt so als nächstes machen, geben sich Zeichen und sowas alles. Es gibt da auf TikTok, gibt es tausende von TikToks, wo du halt siehst, wie, keine Ahnung, dann der Undertaker und Kane tippen sich einmal ganz kurz an und auf einmal stehen sie beide auf. Also das siehst du schon, ne? Oder es gibt halt auch mittlerweile gibt es Videos, die zeigen in Zeitlupe, dass die sich nicht treffen, sondern dass es einfach nur perfekt geschauspielert ist und perfekt synchronisiert ist. Also das ist schon krass, was die machen, damit die Leute das nicht mitkriegen, weil es gibt ja tatsächlich Leute, die glauben, dass es halt wirklich alles real ist und so. Mhm. Aber trotzdem, ich finde es halt cool, ich finde es unterhaltsam und
ja.
Aber gut, dafür ist 1985 noch etwas Legendäres passiert. Tatsächlich einer der letzten großen Publisher, den es heute noch gibt und der, egal was sie für Scheiße bauen, trotzdem noch erfolgreich ist, wurde gegründet. Nämlich 1985 gründeten die fünf Guillemot-Brüder im beschaulichen Carentois, glaube ich, heißt das, Frankreich, das Unternehmen Ubisoft. Ursprünglich als Distributor für Videospiele gedacht, begannen sie selbst eigene Spiele zu entwickeln und legten damit den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, die die Videospielwelt prägen sollte. Ihr Ziel war es, innovative und kreative Spiele zu schaffen, die den Spielern mehr boten als nur simple Unterhaltung. Erste Aufmerksamkeit erregte der Publisher dann 1986 mit dem Survival-Horror-Game mit dem pragmatischen Titel Zombie. Den großen internationalen Durchbruch schaffte Ubisoft in den 1990er Jahren mit der Rayman in Reihe. Ja, ich glaube auch das erste Spiel, was ich von Ubisoft kenne, ist Rayman, das Jump'n'Run und dann Splinter Cell, auch richtig geiles Spiel. Rainbow Six, auch richtig gut. Die Assassin's Creed Reihe. Also Ubisoft hat schon geile Sachen gemacht. Seit Jahren dann nicht mehr, aber damals, da waren sie krass.
Ja. Ja, ich habe ja nie so eine große Varianz gehabt in meinen Spielen, die ich so gedaddelt habe, deswegen. Ich habe ja auch zum Beispiel noch nie ein Assassin's Creed gespielt.
Ah, okay.
Ja, weil ich auch, keine Ahnung, irgendwie reizt mich sowas überhaupt nicht. Aber warte mal, Ubisoft hat doch auch, haben die nicht auch die Siedler?
Ja, gemacht? Mittlerweile haben sie auch die Siedler und Anno.
Ja, stimmt.
Die Siedler,
ja,
die haben schon richtig, also die haben wirklich schon richtig coole Titel gemacht, die haben auch richtige Arschtitel gemacht, aber.
Haben die nicht ursprünglich auch mal dieses Rallye, also so ein Rennspiel, so Rallye-Rennspiel-mäßig irgendwas gemacht?
Nee.
Oder?
Nee. Also die haben Rennspiel, The Crew.
Ja.
Das haben sie. Die haben dieses Motorradspiel, wo du, wo du die Stunts machen kannst. Also die haben schon ganz geile Titel gemacht. Und dann haben sie das mit den Schweinen gehabt. Wie hieß das denn noch? Egal, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die haben schon einige geile Titel gehabt und haben dann ja auch irgendwann nicht Software 2000, sondern wie hieß der Erfinder von Anno? Blue Byte. Irgendwann haben sie Blue Byte gekauft und dann haben sie Siedler gehabt, Anno gehabt. Und dieses Jahr wird spannend, weil dieses Jahr bringt Ubisoft zumindest zwei Titel raus, auf die ich mich sehr freue. Das eine ist Assassin's Creed, das erste Mal in Japan, das könnte ganz interessant und spannend sein. Und dann eins meiner Lieblingsspiele ever wird sozusagen nicht remastered, sondern neu aufgelegt, nämlich Heroes of Might and Magic. Mhm. Das kommt auch dieses Jahr raus.
Ja, dann sind wir doch mal gespannt. Bin
gespannt, was da so geht. So, am 1. September 1985 wurde eines der größten Mysterien der Meere gelöst. Das Wrack der Titanic wurde von Robert Ballard und Jean-Louis Michel entdeckt, etwa 600 Kilometer vor der Küste Neufundlands, stolze 73 Jahre nach dem Untergang. Mit Hilfe eines ferngesteuerten U-Boots stießen die Forscher in fast 4000 Meter Tiefe auf das ikonische Schiff, das sich überraschend wenig majestätisch präsentierte. In zwei Teile zerbrochen, umgeben von verstreutem Porzellan und Schuhen. Kurios, der Erfolg der Mission hing indirekt vom Kalten Krieg ab. Ursprünglich war die Suche nur ein Tarnmanöver der US-Marine, um zwei gesunkene Atom-U-Boote zu finden. Die Titanic zu entdecken war quasi ein PR-Bonus. Ich weiß so gut wie nichts über die Titanic, weil ich als, glaube ich, einer der wenigen Menschen auf der Welt den Film nie geguckt habe.
Ich weiß gar nicht, ob es da so wahnsinnig viel zu wissen gibt, ehrlich gesagt. Ne? Die sind halt, es war so ein neuer Schiffstyp, der ja angeblich unsinkbar sein sollte, weil die so eine Doppelwand-Technik irgendwie benutzt haben, beziehungsweise man so einzelne Bereiche abschotten konnte und dann sie sich halt gedacht haben, ja, selbst wenn, weiß ich nicht, irgendwo weiter vorne Wasser reinkommt, dann machen wir halt einfach hier alles zu und dann bleibt das halt da vorne und dann ist gut. Und ja, woran sie dann irgendwie gescheitert sind, ist, dass sie ja halt einmal so komplett mit dem ganzen Schiff am Eisberg lang geschrammt sind und dann war halt leider nichts mehr mit, wir drehen hier irgendwas zu, weil es kam halt überall Wasser rein und dann,
okay,
dann war es das.
Schade.
Also ich hoffe, das ist so einigermaßen richtig wiedergegeben, aber
und Leo DiCaprio war mit an Bord.
Ja, ja, also.
Hast du den Film gesehen?
Ja, ich habe den mal gesehen, aber es ist Ewigkeiten her. Also,
geht auch 3 Stunden lang.
Ja, muss man sich nicht antun, ehrlich gesagt. Weil
das ist so, finde ich, wie es gibt so 3 Filme, die ich nicht gesehen habe, obwohl sie jeder gesehen hat. Eines ist Brokeback Mountain mit Kevin Costner. Ist doch mit Kevin Costner, oder?
Nee.
Das ist nicht mit dem Voltan, sondern Brokeback Mountain, genau. Den habe ich nicht gesehen. Titanic habe ich nicht gesehen. Und noch einen habe ich nicht gesehen. Auch so einen epischen.
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn man sich für dieses Titanic-Thema interessiert, dann könnte es sich lohnen, diese also irgendwann hat ja mal James Cameron so eine Mission gestartet. Der hat sich dann irgendwie so, weil er wahrscheinlich nicht wusste, wohin mit seiner Kohle, irgendwie so ein derbes U-Boot da gemietet oder bauen lassen. Ich weiß es gar nicht genau. Und damit sind die dann da halt runtergetaucht und der hat da halt irgendwie gefilmt und so eine Doku da draus gemacht. Ich glaube, das ist ganz aufschlussreich, wenn man wirklich so ein bisschen sich für die Fakten interessiert. Der Film, ja, meine Güte, da haben sie dann halt diese Liebesgeschichte drumrum gebastelt. Am Ende ist halt ein Schiff, was gegen Eisberg gefahren ist und gesunken ist. Ne? Ich meine, es ist halt dramatisch, weil natürlich super viele Leute dabei ums Leben gekommen sind, weil das ja auch alles irgendwie dann an Bord mega chaotisch war mit den Rettungsbooten und hin und her. Und ganz abgesehen von der Tatsache, dass sie da irgendwie bei Eis und, keine Ahnung, 3 Grad Wassertemperatur und so.
Und in der Nähe von Neufundland. Ich weiß gar nicht, wo Neufundland ist. Ist es unten bei Südamerika?
Nee, genau, andere Seite. Das ist quasi so oben. Also die waren ja auf dem Weg nach New York oder nach Amerika jedenfalls. Das ist irgendwie so gefühlt halbe Strecke zwischen Europa und Amerika, halt über den Atlantik rüber.
Und die sind von wo aus nach wo gefahren?
Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Irgendein Hafen in England. Nicht London, sondern
Dover.
Ja, bei den White Cliffs of Dover, ne? Da sind sie noch vorbei. Da war alles in Ordnung. Dann haben sie den Shampoos noch knallen lassen und dann. Nee, Mann, wie hieß denn diese? Das ist so ein Hafen.
Liverpool.
Nee. Ach, ist ja auch egal. Und von da aus wollten sie in die USA. Okay. Ja, komm. Ja.
Die positiven Dinge in 1985, am 23. Juli, fast bei deinem Geburtstag, brachte Commodore frischen Wind in die Computerwelt mit der Vorstellung des Amiga, später bekannt als Amiga 1000. Schauplatz war das prestigeträchtige Lincoln Center in New York und Commodore wusste, wie man eine Show abzieht. Kein geringerer als Pop-Art-Ikone Andy Warhol und Blondie-Frontfrau Debbie Harry waren mit von der Partie. Warhol kritzelte live ein digitales Porträt von Debbie Harry, damals das technologische Äquivalent eines Zaubertricks. Der Amiga war in kein grauer Kasten, sondern ein Grafik- und Soundwunder, das selbst hochpreisige Konkurrenzprodukte alt aussehen ließ. Während andere Computer bestenfalls piepsen konnten, zauberte der Amiga Farben und Klänge auf den Bildschirm, die Gamer, Musiker und Künstler gleichermaßen begeistert. Ich habe nie einen Amiga gehabt.
Ich hatte später mal einen. Ich habe mir dann irgendwie mal einen Gebrauchten gekauft, aber eher so ein bisschen. Das war dann schon fast aus nostalgischen Gründen. Ich habe halt bei Freunden, also 2 Kumpels von mir hatten einen. Und da haben wir wirklich Tage verbracht und irgendwie gezockt. Und ich hatte auch so zwei Freunde damals, die haben, es gab damals, ich weiß nicht wie, das waren so Demos. Ich habe es damals schon nicht so hundertprozentig gecheckt, aber das war so ein Ding, du hast so, und das ist ein bisschen das, was auch gerade in dem Text beschrieben war, dass mit dem Ding konntest du ja richtig eben so animierte Grafiken, Sound und so weiter machen. War auch richtig mit, also so 8-Bit-Musik irgendwie. Und dann haben Leute sich halt tagelang hingesetzt und das so programmiert, dass dann halt so grafische Elemente da so rumgeflogen sind und Musik dazu. Und dann war das halt so eine Demo. Und das haben Leute dann so richtig sich rumgeschickt, weißt du, dann wurde das auf Diskette kopiert und dann, ja, hier, was der wieder krasses gemacht hat und so. Und ich saß da immer daneben und dachte, Alter, lass mal lieber noch was zocken. Hm. Und die fanden das aber voll geil und haben dann selber auch so Dinger da gemacht und ich, naja, keine Ahnung. Wahrscheinlich waren das die Leute, die früher, die später dann irgendwie im Chaos Computer Club gelandet sind oder so. Ja. Die hatten damals schon voll den Plan, dass sie dann später so Hacker geworden.
Ja, Black Hats, wie wir sie nennen. Am 25. Mai 1985 bebte der Nürburgring nicht nur wegen der röhrenden Motoren, sondern wegen Gitarrenriffs und Schlagzeugbeats. Das allererste Rock am Ring ging an den Start, was als einmaliges Event geplant war, entwickelte sich zu einem der größten, bekanntesten Musikfestivals Europas. Damals standen Bands wie U2, also U2, Marius Müller-Westernhagen und die Scorpions auf der Bühne. Das Line-Up war so hochkarätig, dass über 75.000 Fans den Weg in die Eifel fanden. Ursprünglich als Abschlusskonzert einer neuen Streckeneröffnung gedacht, war die Resonanz so überwältigend, dass man Rock im Ring 1986 einfach wiederholte. Der Rest ist Festivalgeschichte. Heute pilgern jährlich Zehntausende zu diesem legendären Event und das Wetter sorgt traditionell für Matsch- und Schlamm-Action. Fast so wichtig wie die Musik selbst. Und in den Elektronikmärkten in ganz Deutschland findet man deshalb keinerlei fachkundiges Personal, was einem bei der Frage weiterhelfen kann, welches USB-Kabel denn das Beste ist. Naja,
ja.
Ich war noch nie bei Rock am Ring.
Ich war zweimal schon bei Rock am Ring, aber immer nur beruflich, also nie privat, weil ich bin jetzt nicht so der Festival-Typ. Ich meine, am Nürburgring, na gut, das geht bei anderen Festivals vielleicht auch, aber da kann man ja sogar noch irgendwie ins Hotel gehen, wenn man will. Also wenn man rechtzeitig bucht und alles bekommt. Ich habe ja aber zu meinen Agenturzeiten hatte ich unter anderem eine Zeit lang Warsteiner als Kunden. Und das war damals sehr spektakulär. Die haben nämlich damals Becks als Hauptbiersponsor von Rock am Ring abgelöst, beziehungsweise sind sie sozusagen Biersponsor des Nürburgrings geworden. Und ja, dementsprechend haben die dann immer so PR-Aktionen da drumherum gebastelt und die hab ich dann in der Agentur betreut. Es war allerdings, muss man sagen, ganz geil. Also ich habe als das erste Mal, als ich da war, habe ich The Prodigy live gesehen. Das war schon krass, cool, muss man sagen. Und ja, aber es war beides mal richtig beschissenes Wetter, arschkalt da oben in der Eifel. Es ist super beschissen, da hinzukommen, weil es ist ja wirklich im Nirgendwo. Ja, also privat würde ich da niemals hingehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das schon so lange gibt. Ich dachte, das ist so ein 90er-Ding irgendwie.
Nee.
Aber
so ist es halt. Also ich bin kein Festival-Typ. Ich bin zu dreckig, ist mir zu, will ich nicht, mag ich nicht. Und du kannst nicht gehen. Das finde ich viel schlimmer. Also ja, also ich bin ein Typ, ich gehe bei Konzerten oder auch in Kinofilmen, gehe ich raus, wenn ich keinen Bock mehr habe, weil es scheiß Sound ist, die Show scheiße ist, der Sänger komplett besoffen ist oder was auch immer. Das geht ja beim Festival nicht. Weil gehst du da hin, willst eigentlich 5 Leute sehen und wenn die ersten 4 schon scheiße sind, dann bin ich so abgefuckt, dann möchte ich gehen. Deswegen habe ich gedacht, nö, das mache ich nicht.
Worauf ich mal wieder Bock hätte, wäre, vielleicht nehme ich das dieses Jahr mal in Angriff, 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Das ist geil. Du musst nur irgendjemanden finden, der so eine bescheuerte Loge hat, so eine Lounge. Also musst halt irgend so einen Sponsor kennen. Ich hatte ja, meine Zeit lang
24 Stunden da abgammeln.
Nein, musst du ja nicht. Du kannst ja zwischendurch. Das ist ja das Geile. Du, aber du brauchst halt so eine Lounge, weil da kriegst du mal was Geiles zu essen, zu trinken. Dann guckst du dir ein bisschen das Rennen an. Dann gehst du halt mal nach Hause, pennst mal 3 Stunden. Dann kommst du wieder.
Wo ist denn das schon mal?
Ja, im Nürburgring.
Ach so, okay. Ja, ich habe keine Ahnung von Autosport. Also, ich habe Ahnung von, nee, habe ich auch nicht. Am 18. November erschien in den USA das erste Comicstrip von Calvin und Hobbes. Und die Comicwelt war um 2 schräge Helden reicher. Calvin, ein 6-jähriger Junge mit grenzenloser Fantasie und Hobbes, ein Stofftiger, der in Calvins Augen lebendig und höchst weise ist. Der Schöpfer Bill Watterson traf mit dieser genialen Mischung aus Kinderabenteuer und philosophischen Gedankenspielen genau ins Schwarze. Calvin und Hobbes war kein gewöhnlicher Comicstrip. Zwischen wildem Schneeballkrieg und surrealen Reisen in in Calvins Fantasiewelt versteckten sich kluge, oft bissige Kommentare über Gesellschaft, Erwachsenwerden und das Leben selbst. Kein Wunder, dass die Serie schnell Kultstatus erreichte. Ich bin offen, ehrlich, habe ich nie gesehen.
Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest.
Doch, das ist ein kleiner Junge mit einem Tiger. Das ja, weiß ich.
Kenne ich nicht.
Benny, ich weiß das, aber ich habe noch nie was davon gesehen. Müssen wir skippen. Skippidibip. Also weiß ich nicht. Calvin und Hobbes kenne ich nicht. Will ich nicht.
Ich kenne Calvin Klein. Ja. Aber
ich kenne Hobbes, die Küchenmarkenfirma, glaube ich, heißt sie. Hobbes. Nee, egal. So, aber jetzt, ja, die Weinwelt geriet ins Wanken 1985. 1985 geriet die Weinwelt ins Wanken, als bekannt wurde, dass österreichische Winzer ihren Wein mit Glykol gestreckt hatten. Einem Stoff, der normalerweise Frostschutzmittel vorbehalten ist. Ziel war es, minderwertigen Wein mehr Süße und Fülle zu verleihen. Der Skandal flog auf, als eine deutsche Firma den seltsamen Eintrag Frostschutzmittel auf Rechnung bemerkte und Alarm schlug. Plötzlich wurde klar, zahlreiche Weine, die in Supermärkten als edle Tropfen verkauft wurden, waren in Wahrheit gefährliche Chemiecocktails. Die Konsequenzen waren dramatisch. Österreichische Weine verloren ihren Ruf, Exportzahlen brachen ein und die Branche stand vor einem Scherbenhaufen. Auch hier wieder.
Zu Recht.
Keine Ahnung, ich trinke keinen Wein. Also dieses Jahr war echt nicht mein Jahr, weil da sind nur Sachen passiert, die ich nicht kenne, konsumiert habe oder sonst irgendwas.
Ja, und selbst wenn, waren wir natürlich zu der Zeit jetzt zu jung, um uns mit Wein zu beschäftigen, hoffe ich.
Das stimmt.
Wobei auch das war ja in früheren Zeiten, hat man Kinder ja schon mal ein bisschen früher an Alkohol rangeführt.
Ich durfte immer den Schaum von dem Bier von meinem Papa wegnehmen.
Okay,
ja. Das war toll.
Also weiß nicht, ich habe das irgendwann im Nachhinein auch mal mitbekommen, dass es irgendwann mal diesen Skandal gab. Ich würde jetzt schon mal in Frage stellen, Supermarkt und edle Tropfen, das ist immer schon so ein bisschen, also man kann im Supermarkt auch okay Weine finden, aber naja, so ist halt eben, beim Wein ist schon zumindest bis zu so einem gewissen Preislevel, sagt das schon ein bisschen was über die Qualität aus. Irgendwann wird es dann halt auch absurd, also eine Flasche für 500 Euro ist im Zweifel nicht besser als eine für 50. So, aber okay.
Ich nehme immer die mit Drehverschluss.
Naja, gibt's heutzutage ist das ja eigentlich fast üblich. Also weil Kork ist halt richtig teuer und selten geworden, also verhältnismäßig selten. Und man hat irgendwann gemerkt, dass gerade bei Weinen, die man relativ schnell trinkt, also wenn du jetzt wirklich mal so für einen Abend irgendwie Freunde sind da und du kaufst 3 Flaschen Wein, dann ist das auch völlig okay, wenn dann ein Drehverschluss drauf ist. Also das ist kein, das muss nicht unbedingt schlechte Qualität bedeuten. Ja, ey, ich meine, was soll man sagen? So Frostschutzmittel da rein zu mixen. Aber ich glaube,
krass, also, dass das nicht schädlich ist.
Ist es mit Sicherheit. Da wirst du im Zweifel blind von, wenn du. Aber ey, das Ding ist, ich glaube, gerade was Lebensmittel angeht, ey, wir kriegen so viel Scheiße untergejubelt. Weißt du, da du kriegst 80% davon nicht mit. Also ich meine, vorher haben Leute wahrscheinlich auch jahrelang den Wein getrunken und haben gesagt, schmeckt ja ganz lecker. Und da war die ganze Zeit irgendwie so ein Frostschutzmittel drin. Also, die Menschen sind böse.
So. 1985 wagte Coca-Cola ein riskantes Experiment. Mit der New Coke wollte das Unternehmen seine klassische Rezeptur modernisieren und den Marktanteil zurückgewinnen, den es an den Konkurrenten Pepsi verloren hatte. Die Idee, eine süßere und mildere Variante, die besser zu den damaligen Geschmackstrends passen sollte. Doch der Plan ging gründlich schief. Zwar war New Coke im Geschmackstest erfolgreich, doch das wahre Problem lag im emotionalen Wert der klassischen Coca-Cola. Viele Konsumenten fühlten sich verraten, sie wollten keine neue Cola, sondern die alte, vertraute Rezeptur. Der Aufschrei war gewaltig, Proteste, Beschwerden und sogar Boykottaufrufe brachten das Unternehmen in Bedrängnis. Nach nur 79 Jahren zog Coca-Cola die Notbremse und brachte das ursprüngliche Produkt unter dem Namen Coca-Cola Classic zurück. Weiß ich noch die Zeit, ich glaube, das war die Zeit, da hat Pepsi immer mit richtig krassen Superstars geworben. Also ich weiß, dass Michael Jackson für Pepsi Werbung gemacht hat. Ich weiß, dass Tina Turner für Pepsi Werbung gemacht hat. Und es müsste eigentlich diese Zeit gewesen sein. Und dadurch haben sie halt richtig krass Marktanteile gewonnen. Aber auch hier, ich mag keine Pepsi. Ich bin kein Pepsi-Typ.
Ich finde, und ich weiß, das ist jetzt ein Hot Take, aber Pepsi Max ist ja, glaube ich, die Pepsi, also quasi was Coke Zero ist.
Ja.
Oder? Ich finde, Pepsi Max schmeckt geiler als Coke Zero.
Ja, aber
Coke also die Zero zuckerfreie. Die zuckerfreie. Nur,
wenn wir ganz ehrlich sind, Tim, und wenn es nicht ultra fett machen würde und ultra ungesund wäre, dann würden wir beide doch den ganzen Tag nichts anderes trinken als Cola. Aber die Original-Cola.
Mm.
Es gibt für mich im Sommer zum Beispiel nichts Geileres als ein eiskaltes Glas Coca-Cola.
Ja, das stimmt. Aber, weiß nicht. Also ich finde jetzt so die Zucker, also Light oder Zero. Ich trinke überhaupt keine normale Cola mit Zucker.
Ja, aber aus gesundheitlichen Gründen. Nicht, also glaube ich zumindest, nicht, weil es besser schmeckt.
Ja, nee, nicht, weil es besser schmeckt. Aber ich schmecke auch, es schmeckt für mich jetzt nicht so viel anders, dass ich sage, es spielt jetzt so die Riesenrolle.
Und der Pro-Tipp für alle Weltreisenden, die beste Coca-Cola, die wirklich am allerbestesten schmeckt, am allerbestesten, ist amerikanische Cola in der Flasche, idealerweise aus Mexiko.
Ja, nur die aus Mexiko, oder? Weil da wird die mit einem, also da wird die noch mit echtem.
Mit Naturprodukten Zucker gemacht. Ja. Genau, das ist die beste. Deswegen, wenn ich im Restaurant bin in Amerika, frage ich immer, was ist das für eine Cola? Also, wo kommt die her? Und wenn die sagen Mexiko, bin ich sofort am Start.
Ja.
Und die schmeckt halt auch wirklich geiler. Es ist so, das stimmt einfach alles.
Ich, für mich immer noch die geilste, das geilste Experiment in Sachen Cola, weil jetzt in dem Fall
nicht von Coca-Cola.
Nein, aber ist auch grandios gescheitert, weil es gab es, glaube ich, nur 2 Jahre lang oder so. Crystal Pepsi.
Durchsichtige Cola?
Ja, fand ich mega.
aber hat so einen komischen chemischen Geschmack hatte die.
Ja, und ich glaube, das Problem war auch, dass wenn du es in Flaschen gekauft hast, dass sie sich immer nach einer Zeit verfärbt hat. Die hat so einen Grünstich bekommen und das war halt auch irgendwie ungeil.
Green Crystal Pepsi. Nein, weil ich finde, tatsächlich, ich gewöhne mich, also ich mag, mittlerweile trinke ich auch Coke Zero. Die schmeckt für mich besser als Coke Light, aber es gibt für mich wirklich nichts, kein geileres Getränk, würde ich sagen, zumindest in der warmen Jahreszeit als Coca-Cola Original. Ich bin
ja,
aber ich mag sowieso süße Plörre. Also ich bin halt so ein Opfer, was wirklich, gib mir irgendwas, wo viel Zucker drin ist und ich sage, geiles Getränk, liebe ich.
Ja.
Ich bin halt so. Naja. So, da hattest du deinen ersten Crush. Am 8. Dezember 1985 ging im ersten die erste Folge der Lindenstraße auf Sendung. Und niemand ahnte, dass hier gerade Fernsehgeschichte geschrieben wurde. Die von Hans W. Geißendörfer geschaffene Serie sollte das deutsche Pendant zu erfolgreichen US-Soap-Formaten wie Dallas oder General Hospital werden. Allerdings mit einem deutlich realistischen Ansatz. Im Mittelpunkt stand das alltägliche Leben der Bewohner einer fiktiven Straße in München. Von Anfang an griff die Lindenstraße gesellschaftlich relevante Themen auf. Von Arbeitslosigkeit über Rassismus bis hin zur Homosexualität. Damit polarisierte die Serie, aber war gleichzeitig wegweisend für deutsche Produktion. Mit ihren wöchentlichen Ausstrahlungen am Sonntagabend wurde sie zum festen Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft, denn 18.40 Uhr war Lindenstraßenzeit, jedenfalls bis zum 6. März 2005. Denn ab dann wurde Lindenstraße erst ab 18.50 Uhr ausgestrahlt. Nach 34 Jahren und 1758 Folgen endete die Serie 2020. Unter anderem wird noch Hans Beimer von den Autoren getötet, um alles möglich dramatisch zu machen. Habe ich eine Zeit lang habe ich das geguckt, aber irgendwann fand ich es irgendwie nicht so mehr so cool.
Ich habe das nie geguckt.
Doch, nie. Ja. Das war doch mit Mutter Beimer, Else Kling. Fand ich eine Zeit lang echt cool, aber irgendwann war auch mal gut. Also ich denke, ich habe bestimmt so 50 Folgen geguckt von 1758 Folgen.
Also ich habe keine 5 geguckt, kann ich behaupten. Ich weiß, das fällt mir jetzt gerade ein, weil das fand ich, da stand ich, habe ich mir jetzt das angeguckt und dachte, wow. Luisa spielt ja Klavier und immer einmal im Jahr vor Weihnachten, dieses Jahr war ich nicht da, weil ich hatte eine Magenverstimmung. machen die so ein Hauskonzert. Ne? Alle okay. Kinder, die bei der Klavierunterricht haben, kommen dann und spielen die halt alle irgendwie ein Lied. Und naja.
Lisa hat die Lindenstraßenmelodie
gespielt. Nee, aber die hat in ihrem Wohnzimmer im Regal oben eine komplette, ich schätze mal, es sind DVDs-Sammlung, so eine Box, die gefühlt einen Meter lang ist, weil wahrscheinlich alle Folgen da drauf passen müssten. Und wenn du die in der richtigen Reihenfolge einsortiert hast, ergeben sie das Straßenschild der Lindenstraße.
Oh weia.
Ja.
Das brauche ich. Das will ich haben.
Ja, wenn du das heute noch original verpackt hast, kriegst du bestimmt ein bisschen Kohle für.
Ja. Nee, aber Lindenstraße. Es ist echt krass. 1985 war nicht mein Jahr. Da sind ganz viele Sachen, nee, wo ich mich nicht related fühle, wo ich...
Nee, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet.
Nee, ich dachte, also 85 streiche ich aus dem Kalender. Aber wir haben noch einen. Am 7. Juli 1985 schockte ein deutscher Teenager die Tenniswelt. Der 17-jährige Boris Becker gewann als jüngster Spieler aller Zeiten das prestigeträchtige Wimbledon-Turnier und das als ungesetzter Außenseiter. Mit seinem aggressiven Serve- und Volley-Spiel und spektakulären Hechtsprüngen auf dem Rasen eroberte Becker die Herzen der Zuschauer und bezwang im Finale den favorisierten Kevin Curran in 4 Sätzen. Dieser Sieg markierte nicht nur den Beginn von Beckers beeindruckender Karriere, sondern auch den Start eines Tennisbooms in Deutschland. Plötzlich war Tennis keine Randsportart mehr, sondern wurde zum Massenphänomen. Beckers jugendliche Unbekümmertheit und sein couragiertes Spiel machten ihn über Nacht zum Superstar und zu einer Person, die heute noch zuverlässig Schlagzeilen liefert, von denen allerdings keine mehr so glorreich ist wie die erste. Ja, der Bobble. Das war so nervig, das war so nervig. Ich wurde immer gefragt, so, deine Eltern sind ja Boris Becker, quasi benannt, oder wenn du gesagt hast, ja, ich bin Boris Becker, richtig räudig.
Okay, krass. Ja, also ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil ich weiß, dass mein Vater hat sich damals sehr für Tennis interessiert und wir haben immer, bei uns zu Hause wurden immer diese Spiele geguckt. Also ich kann mich, ja, und das sind ja dann so Final Matches, so, wenn die nur 5 Sätze, dann dauert das teilweise irgendwie 6 Stunden, so ein Spiel irgendwie, und das wurde immer von vorne bis hinten irgendwie geguckt. Also ich habe das so als Phänomen auf jeden Fall mitbekommen. Ja, aber ich meine, sportlich gesehen natürlich krasser Typ. Dann kam ja Steffi Graf noch, ne? Dann hatten wir ja 2 Tennisstars. Ja, und Steffi Graf hat aber irgendwie so ein bisschen besser den Absprung geschafft. Hat sich dann den André Agassi geschnappt und macht hier heute schön einen auf Family Live.
Das stimmt.
Bobble steht dauernd vor Gericht wegen irgendwas. Ja. Am besten die beste Aktion, die er jemals gebracht hat, war hier Samenraub in der
Umkleidekammer. In der Besenkammer. Ja, aber der hat schon echt oft ins Klo gegriffen.
Ja.
Der hat echt so, der war so der Typ, so, okay, wo kann ich irgendwie Bullshit machen? Ah, hier, okay, ich bin da.
Ja. Ja, der hatte kein besonders glückliches Händchen bei so viel.
Nee, gar nicht.
Naja.
Cool, das war 1985, nicht mein Jahr, ich muss es leider sagen. Viele Dinge, die ich nicht kannte ich nicht so, oder beziehungsweise war nicht so meins, aber hey, es ist völlig okay. 86 geht's weiter, 86 wird geil, glaube ich.
Yes.
In diesem Sinne, schönen Urlaub dir, Tim, und wir hören uns nächste Woche.
Bis dann.
Bis dann, tschüss.